Jesus isst mit seinen Jüngern das Passahmahl. Das erste Passahmahl wurde gegessen in der Nacht vor dem Auszug des Volkes Israel aus dem Land Ägypten. Erinnert euch, Gott hat diese 10 Plagen über Ägypten gebracht, um sein Volk zu befreien. Und diese 10. Plage war, dass Gott den Erstgeborenen, die Erstgeburt von allen Ägyptern geschlagen hat. Und im 2. Mose Kapitel 12 lesen wir davon. Und wir lesen davon, wie der Herr gesagt hat, nehmt ein Lamm ohne Makel, ein Lamm ohne Fehler und schlachtet es zu der bestimmten Zeit und dann streicht dieses Blut des Lammes an den Türpfosten eures Hauses. Und wer immer in diesem Haus ist, das von dem Blut des Lammes bedeckt wird sozusagen, an diesem Haus wird dieser Todesengel vorübergehen und ihr werdet gerettet werden, verschont werden von dieser Plage. Und dann als Resultat natürlich davon konnte das Volk Israel ausziehen aus Ägypten, aus der Sklaverei. Gott hat sein Volk befreit. 2. Mose 12, im Vers 13 heißt es, das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen, so wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für all eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Also eine jährliche Feier, dieses Passafest, wo das Volk Israel seine Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten gefeiert hat. Wo sie sich erinnert haben an das, was Gott für sie getan hat. Und sie haben sich das vergegenwärtigt. Sie haben miteinander gegessen. So als ob sie damals bei diesem ersten Passahmahl selbst dabei gewesen wären. Natürlich ist dieses Passah wie all diese Bilder aus dem Alten Testament ein Bild auf Jesus hin. Johannes der Täufer hat von Jesus gesagt, sieh das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Es war ein Bild für unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde durch unser Passahlamm Jesus. Neues Testament sagt uns, dass das Passah erfüllt worden ist in Jesus Christus und dem, was er am Kreuz für uns getan hat. Kolosserbrief im Kapitel 2, im Vers 17, da heißt es, dass diese Feste ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Also Jesus am Kreuz, das ist das Zentrum der ganzen Bibel, das ist das Zentrum des Heilsplans. Und da haben wir das Kreuz und das Licht des Neuen Testaments wirft den Schatten voraus in das Alte Testament. Und dieses Passafest war einer von diesen Schatten. Gott hat die Menschen vorbereitet, dass der Messias kommen würde, Jesus. Er, der die Erfüllung von diesen Bildern ist. Oder der Körper, eigentlich sind diese Bilder eine Vorschau auf ihn und das, was er tun würde. Er ist das Passah. Er ist das Lamm Gottes. Er ist der Erlöser. Und so sehen wir hier Jesus, das wahre Lamm Gottes, die Erfüllung, auf die alles hinweist. Und er feiert das Passahfest. Dieses Bild, diesen Schatten für das, was er tun würde. Und das war das letzte Abendmahl, das letzte Passah. Es wurde erfüllt in Jesus. Und nie wieder haben seine Jünger Passah gefeiert oder Tiere geopfert. All diese Dinge aus dem Alten Testament. Das war nicht mehr nötig. Das wäre auch nicht mehr sinnvoll. Diese Bilder aus dem Alten Testament haben ihren Zweck erfüllt. Sie haben vorausgeschaut auf Jesus und sein Erlösungswerk. Und wir heute, wir schauen zurück. Er ist das Zentrum. Er ist der Körper, er ist das Echte. Er ist der Erlöser. Und Jesus wird jetzt hier zwei Elemente dieses Passahfests nehmen und denen einen neuen Sinn geben. Für uns heute und für die Jünger. Wir erinnern uns heute nicht mehr an die Befreiung aus Ägypten, an dieses Bild im Alten Testament, sondern wir erinnern uns an das Erlösungswerk, das, was Jesus für uns getan hat. Und das ist, was wir feiern, wenn wir im Abendmahl zusammenkommen. Beginnen wir zu lesen im Vers 26. Während sie aber aßen, nahm Jesus Brot, segnete, brach und gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis zu jenem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in dem Reich meines Vaters. Das Abendmahl. Das Abendmahl ist ein Fest für Christen. Jesus hat es mit seinen Jüngern gefeiert. Für einen Nichtchristen, das heißt für jemanden, der Jesu Erlösungswerk am Kreuz für uns noch nicht für sich persönlich angenommen hat, ist das Abendmahl, denke ich, eine wunderbare Gelegenheit, es zu tun. Aber wenn jemand sein Herz verhärtet oder sich vielleicht sogar noch lustig macht drüber, ist es besser, nicht teilzunehmen. Im 1. Korinther im Kapitel 11 heißt es, wenn jemand isst und trinkt, und der isst und trinkt sich selbst zum Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Das heißt, wenn ein Mensch da sitzt und sich bildlich vor Augen hält, was Jesus für ihn getan hat, aber es immer noch ablehnt, es nicht schätzt, was er getan hat, dann verurteilt er sich selbst. Dann lehnst du diesen Preis, der für deine Schuld bezahlt wurde, ab. Und du weißt das Erlösungswerk Jesu zurück. Ich möchte auch einige Dinge klarstellen über das Abendmahl. Erstens, das Abendmahl zu feiern oder teilzuhaben am Abendmahl, das erlöst dich nicht. Es erwirkt keine Erlösung oder Vergebung für dich. Das hat Jesus schon vor 2000 Jahren am Kreuz getan. Was wir im Abendmahl tun, wir erinnern uns daran, was er getan hat. Wir vergegenwärtigen uns das, was er getan hat. Wir feiern das, was er getan hat. Zweitens, Wein und das Brot wird nicht physisch, materiell zu Leib und Blut Christi oder zu Leib und Blut Jesu in Form von Brot und Wein. Wenn wir den nächsten Vers weiterlesen, da spricht Jesus von der Frucht oder dem Gewächs des Weinstocks. Also wenn Jesus sagt, das ist mein Leib oder das ist mein Blut, kann es genauso gut heißen vom Griechischen her, das ist symbolisch, mein Leib und mein Blut. So wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Oder wie er gesagt hat, ich bin die Tür. Das nehmen wir auch nicht materiell, wörtlich. Ja, was für eine Tür bist du, Jesus? Verglast oder mit Chromklinke? Was Jesus hier tut, er gibt seinen Jüngern und uns Symbole. Er gibt uns Bilder, die uns an sein Erlösungswerk erinnern. Er gibt uns was Materielles, etwas zum Anfassen, was Sichtbares, was sinnlich Erfahrbares in die Hand, um uns zu helfen. Dinge, mit denen wir uns bildlich vergegenwärtigen können und uns das vorhalten können, was Jesus für uns getan hat. Im Abendmahl haben wir sozusagen eine bildhafte Predigt. Das heißt nicht, dass das Abendmahl nur was Äußerliches ist, dass es nur irgend so ein äußerliches Ritual ist. Das soll es zumindest nicht sein. Wenn wir so ans Abendmahl rangehen, dann haben wir den Sinn völlig verfehlt. Wie alle Dinge, die wir rein äußerlich tun. Wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus mitten unter uns ist. Und er will uns begegnen, er will uns berühren. Er will uns gleichsam hineinnehmen in sein Erlösungswerk. So wie die Israeliten das Passa gefeiert haben und dasselbe Mahl gefeiert haben wie damals in der Nacht des Auszugs aus Ägypten. Wie die Israeliten beim Passamahl dieses Lamm gegessen haben und diese Brote gegessen haben, dieses ungesäuerte Brot in diese bitteren Kräuter getunkt haben und gegessen haben. So ist es, wenn wir dieses gebrochene Brot in den Händen halten und diesen Becher mit dem Wein, können wir gleichsam mit Jesus zu Tisch sitzen, wie er damals mit seinen Jüngern zu Tisch gesessen ist beim letzten Abendmahl. Oder vielleicht sollten wir besser sagen, beim ersten Abendmahl, beim letzten Passamahl und beim ersten Abendmahl, was sie gefeiert haben. Dort, wo Jesus dieses Brot genommen hat und es zerrissen hat und gesagt hat, seht, das ist mein Leib. Mein Leib, der gebrochen ist für dich. Für dich persönlich. Das ist so wichtig. Das ist nicht nur abstrakt, dass Jesus für die Schuld der ganzen Welt gestorben ist. Nein, für dich persönlich. Und wir dürfen da sitzen an dem Tisch und uns das vor Augen halten. Das ist mein Leib für dich gebrochen. Und das ist der Wein, dieser neue Bund. Dieses Blut, was für deine persönliche Schuld bezahlt hat. Und wir sind mit hineingenommen in das, was Jesus für uns getan hat. Und wir sitzen da und wir haben Gemeinschaft mit ihm. Wir feiern das, was er für uns getan hat. Wir feiern die Vergebung, die er für uns erwirkt hat. Und wie Jesus spricht uns das von Neuem zu, bildhaft zu. Er erinnert uns daran, dass er bezahlt hat. Und wir können Anteil haben an dem Nutzen von dem, was er getan hat. An dem Nutzen, wenn wir so sagen wollen, von seinem Werk. Wir dürfen es ganz neu beanspruchen für die konkrete Situation, wo wir gerade drinstehen. Für diese konkreten Sünden, für diese Anfechtungen, Versuchungen, mit denen wir kämpfen. Und so feiern wir Abendmahl und werden hineingenommen und haben Anteil an seinem Heil. Und gewinnen neue Zuversicht, wo wir daran denken, es ist bezahlt. Auch für diese Dinge, wo ich gerade kämpfe, Jesus hat dafür bezahlt. Und wir werden heil und wir werden stark in ihm und in seiner Gnade. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir denken an das, was Jesus für uns getan hat. Wir denken an den Preis, den er für uns bezahlt hat. Dass sein Leib für uns gebrochen wurde, dass sein Blut für uns vergossen wurde. Preis wurde bezahlt für meine persönliche Schuld. Das Abendmahl ist auch ein Verkündigungsmahl. Verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt, sagt der Paulus. Und ich glaube vor allem uns selbst. Wir kommen zusammen und Mann, ich predige mir das selbst, halte mir das bildlich vor Augen. Ja, Jesus hat bezahlt. Ich bin erlöst, ich kann Vergebung haben. Das Abendmahl ist auch ein Festmahl. Wir feiern seine Vergebung, wir feiern seine Gnade. Abendmahl soll nicht etwas Trauriges sein, wo wir Christen zusammenkommen. Oh, ich armer Sünder, ich bin nicht würdig. Nee, danke Herr, preis sei dir, dass du mich würdig gemacht hast. Ich weiß, ich bin nicht würdig in mir selbst, aber danke, dass du bezahlt hast. Und wir danken ihn und wir preisen ihn für dieses Geschenk der Erlösung. Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl. Ein Gemeinschaftsmahl mit dem lebendigen, auferstandenen Jesus. Er will uns begegnen im Abendmahl. Er will uns diese Tatsache seiner Liebe und seiner Annahme, seiner Vergebung neu zusprechen. Und er will uns neu stärken in unseren konkreten Versuchungen, in denen wir drinstehen. Er will unser Gewissen neu reinwaschen von diesen konkreten Sünden, die uns belasten. Und wir dürfen frei werden in seiner Gegenwart. Wir dürfen baden in seiner Liebe. Das Abendmahl ist auch ein Bundesmahl. Gottes Bundeszusage an uns. Daran dürfen wir denken. Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Es ist nicht länger der alte Bund, der gesagt hat, halte das Gesetz und du wirst leben. Alte Bund hat uns allen garantiert, dass wir tot sind und verdammt sind. Keiner konnte es halten. Es klagt uns an. Nee, ist der neue Bund, sagt Jesus, was völlig neu ist. Der alte Bund wurde ersetzt. Neue Bund ist jetzt ein Austausch. Deine Schuld gegen seine Gerechtigkeit. Abendmahl feiern wir Gottes Bundeszusage an uns, an mich. Weil ich auf Jesu Werk vertraue, oder deswegen bin ich gerettet. Deswegen bin ich angenommen von Gott. Aber auf der anderen Seite ist es auch unsere Bundeszusage an Gott. Wo wir im Neuausdrücken sagen, ja, ich glaube an dich. Ich feiere das, ich glaube daran, dass du wirklich bezahlt hast für meine Schuld. Und ich mache mich eins mit dir. Ich mache mich eins mit deinen Zielen, mit deinem Willen, mit deinem Erlösungswerk. Und Jesus, ich gebe mich dir hin als lebendiges Opfer. Du bist mein Erlöser und mein Herr. Ich lege sozusagen den Fahneneid ganz neu ab auf ihn. Sag, Jesus, ich gehöre dir. Ist auch ein Hoffnungsmahl. 1. Korinther 11 spricht der Paulus davon, dass wir das feiern, bis er kommt. Jesus wird wiederkommen. Und dann wird unsere Erlösung vollendet sein. Wir werden einen neuen Leib erhalten. Wir werden die Ewigkeit, die Herrlichkeit im Himmel mit ihm verbringen. Und wenn wir hier den Vers 29 lesen, der schaut voraus. Ich werde einen Wein von Neuem trinken in meinem Reich. Mit euch, wenn wir gemeinsam zu Tisch sitzen. Das Abendmahl ist auch ein Gemeinschaftsmahl für uns als Leib Christi. Wenn die Menschen damals, in der Kultur damals miteinander gegessen haben, und das ist auch heute noch so in diesen östlichen Kulturen, das ist der tiefste Ausdruck von Einheit, von gegenseitig Annehmen, von Freundschaft. So wie wir alle von diesem einen Leib essen unsere Stückchen Brote. Und lassen wir alle dasselbe Brot verdauen und aufnehmen in unserem Körper. So werden wir eins. Starker Ausdruck von Einheit. Ist eine intime Sache. Wir werden eins miteinander, wenn wir uns um den Tisch des Herrn versammeln und feiern, was er für uns getan hat. Das ist der Schlüssel. Leute, wenn ihr eins werden wollt, als Familie, als Ehepaare, wir als Gemeinde, das ist der Weg, wie wir eins werden können. Wenn wir aufeinander schauen, uns gegenseitig anschauen, dann entdecken wir unsere Unterschiede und wo wir uns nicht ganz einig sind und was uns stört. Mann, aber wenn wir zusammenkommen und auf Jesus schauen und feiern, was er für uns getan hat, da werden wir wirklich eins in unserem Herzen. Und wir werden auch eins mit dem Herrn. Also was heißt das praktisch? Wie feiert man Abendmahl praktisch? Was heißt es, Abendmahl zu feiern? Viele Menschen verstehen nicht, wie man Abendmahl feiert. Abendmahl feiern heißt zuerst innehalten und auf das Kreuz schauen. Wieder ganz neu über sein Werk für mich nachdenken. Und wenn wir kommen und Abendmahl feiern, dann prüfen wir uns zuerst selbst. Und wir beten, wie David so oft gebetet haben. Beten, Herr, zeig mir, wo ich auf dem falschen Weg bin. Zeig mir, wo ich mich verunreinigt habe, versündigt habe. Zeig mir, wo Einstellungen falsch sind in meinem Herzen. Ich komme, um mich mit dir zu treffen. Korrigier mich, ja. Und dann bekenne ich ihm das und sage, ja, das muss raus aus meinem Leben. Jesus, siehst du, ich kämpfe mit dieser Sünde und ich haue es immer wieder hin, aber ich stimme mit dir überein. Ich bekenne es. Es muss raus aus meinem Leben. Das ist nicht gut. Und dann denke ich nach über seine Gebrochenheit und dass mein alter Mensch, diese sündige Natur mit ihm gekreuzigt wurde, mit ihm gebrochen wurde und mich nicht länger beherrschen muss. Dass ich in Jesus schon Sieg haben kann über die Sünde, wenn ich es nur im Vertrauen annehme und mich ihm hingebe, sodass er sein Leben durch mich leben kann. Und ich sage ihm, Jesus, ich sehe den Mist, den ich gebaut habe und ich brauche einen Neuanfang. Ich will das ganz neu annehmen, dass du bezahlt hast für diese konkrete Sache. Es ist was Konkretes, was Persönliches, nicht so irgendein allgemeines Ritual oder was. Bring ihm konkrete Sachen hin und dann denke ich an sein Blut. Und ich sage, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du bezahlt hast für diese konkrete Sünde. Ich bekenne dir, das ist Schrott, das muss raus aus meinem Leben. Aber jetzt nehme ich auch im Glauben und in Dankbarkeit an, dass es bezahlt ist. Dass es vergeben ist. Und das kann ich feiern und ich preise ihn dafür. Und dann lege ich mein Leben in seine Hände. Sag, Herr Jesus, ich gebe dir die Autorität und das Recht, alles in meinem Leben zu tun, was immer du tun willst. Und Jesus, ich erwarte, dass du mich jetzt stärkst, mein Gewissen reinwascht, mich ganz neu deine Vergebung, deine Gnade bewusst werden lässt, wenn ich jetzt Abendmahl feiere und Gemeinschaft habe mit dir. Das ist Abendmahl, viel mehr als nur irgendein Stück Brot essen oder ein Stück Saft oder Wein trinken. Wir hudeln oft zu sehr, das ist wienerisch. Wir hasten oft zu sehr durch das Abendmahl. Ein Abendmahl ist Nachdenken und Hören und Bekennen und Dank und Lobpreis und Feiern und ihn anbeten und mich von Jesus berühren lassen. Es ist ein Gespräch, es ist Kommunion, es ist Gemeinschaft, es ist ein Fest. Nicht schnell ein Stück Brot essen, ein Stück, einen Schluck Wein trinken. Etwas, was wir eilig und, oder gedankenlos oder gleichgültig tun sollten. Wunderbare Gelegenheit, dem Herrn zu begegnen und heil und frei zu werden. In Vers 27 sagt Jesus, trinkt alle daraus. Trinkt alle daraus. Alle Christen sollen das Abendmahl feiern. Gerade die, die sich unrein fühlen und unwürdig, die gesündigt haben. Gerade die. Mann, in so Situationen brauchen wir es am meisten. Hebräerbrief im Kapitel 4 sagt uns der Herr, lasst uns mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Oft kommen wir, gerade wenn wir es am meisten brauchen, nicht. Und manche Christen haben diese, gerade wenn es zum Abendmahl kommt, diese Vorstellung, ich bin nicht würdig. Ich darf nicht kommen. Leute, wir sind nie würdig in uns selbst. Aber Jesus hat uns würdig gemacht. Und wir dürfen kommen, wir sollen kommen. Das ist ja genau der Punkt dabei. Dass Jesus uns anrühren will, dass er uns befreien will von dem ganzen Schrott, von unserer Schwachheit, in der wir drinstecken. 1. Korinther 11 sagt der Paulus, viele von euch sind schwach und krank, weil sie den Herrn, den Leib des Herrn, das heißt sein Werk am Kreuz, nicht richtig beurteilen, weil sie es nicht genug schätzen, weil sie es nicht genug in Anspruch nehmen und ausnutzen für sich persönlich. Komm zum Tisch des Herrn. Gerade wenn du kämpfst. Deswegen ist es da. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, dem Herrn zu begegnen, gestärkt zu werden von ihm. Und ja, wir sollen mit Ehrfurcht kommen und in der rechten Haltung. Darum geht es im 1. Korinther 11. Aber wir dürfen kommen, egal was wir getan haben. Und wir sollen kommen. Wir haben jede Woche Gelegenheit, gemeinsam Abendmahl zu feiern. Wir feiern Abendmahl jeden zweiten Sonntag und jeden zweiten Dienstag. Ich möchte euch aber auch ermutigen, als Familie Abendmahl zu feiern. Vielleicht sogar alleine. Das ist eine machtvolle Sache. Ich mache das manchmal, wenn ich mich besonders angegriffen fühle oder versucht oder verdammt fühle. Abendmahl. Verkündig mir das bildlich, was Jesus für mich getan hat. Da ist Kraft drin, mich stärken von ihm. Vers 30. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. All diese Ablehnung und das Leiden und der Tod. Trotzdem hat Jesus ein Loblied gesungen. Das ist ein weiterer Schlüssel. Wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, durch Zeiten, die wir vielleicht gar nicht verstehen, dass wir Gott preisen, trotz unseren Umständen. Das ist ein richtig, wirklicher Schlüssel, dass wir einen Schritt zurück machen und das große Bild ansehen. Sagen, ja Gott, du sitzt doch immer auf dem Thron und du bist wert, dass ich dich anbete, ganz egal, was in meinem Leben passiert. Das hat mich durch so viele schwierige Zeiten durchgetragen. Sagen, Jesus, ich verstehe zwar nicht, was passiert in meinem Leben. Ich fühle mich nicht danach, dich zu preisen. Mein Herz ist gebrochen, aber du bist es wert. Und ich bete dich an, egal was passiert. Ich kann mich erinnern, eine radikale Zeit war, wo ich auf der Bibelschule war. Und wo, ja, so eine Krise mit dem Mädel, wo ich gedacht habe, das ist die Frau meines Lebens und die werde ich heiraten und so weiter. Und das hat nicht geklappt. Und mein Herz war gebrochen. Aber da wirklich zu sagen, Jesus, ich bete dich an und die Gitarre zu schnappen und ihn anzubeten für das, wer er ist und was er für mich getan hat. Das ist so eine machtvolle, kraftvolle Sache, Gott anzubeten. Sie gingen hinaus zum Ölberg. Und auf diesem Weg zum Ölberg hinauf bereitet Jesus seine Jünger jetzt vor auf ihr Versagen und er gibt ihnen aber auch Hoffnung. Vers 31, darauf spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern oder Anstoß nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch vor euch hingehen nach Galiläa. Bereitet sie vor, ihr werdet Anstoß nehmen an mir. Aber es läuft alles nach Gottes Plan ab. Ich habe alles unter Kontrolle. Guck, das war prophezeit durch den Propheten Zacharja, dass ihr alle zerstreut werdet. Und ich werde auferstehen. Und ich werde mich mit euch treffen. Was für ein wunderbares Beispiel, ein perfektes Beispiel von dem, was der Herr im 2. Timotheus, Kapitel 2 sagt. Wo es heißt, wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unser wunderbarer Herr. Selbst wenn wir unzuverlässig sind und schwach sind und dumm sind und untreu sind, er wird uns nie verlassen. Er wird uns immer nachgehen. Er ist unsterblich in uns verliebt. Letzter Vers vom Psalm 118, diesen Psalm, den sie zum Abschluss des Passamals gesungen haben, bevor sie hinausgingen. Letzter Vers in diesem Psalm 118, da heißt es: Preist den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig. Das ist ein wunderbarer Gott, wir haben. Treu, selbst wenn wir untreu sind. Und er sagt, ihr werdet mich alle verlassen, alle Anstoß nehmen. Aber wisst ihr was, ich werde euch vorausgehen. Ich werde mich treffen mit euch in Galiläa. Ich werde euch nicht fallen lassen. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich alle an dir ärgern werden, ich werde mich niemals ärgern. Ich bin besser als alle anderen. Jesus hat es gerade gesagt, du wirst dich ärgern und es ist ziemlich blöd, mit Gott zu diskutieren oder zu streiten. Vers 34, Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Petrus musste eine besondere Lektion lernen. Petrus spricht zu ihm: Selbst wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle Jünger. Und ich glaube, die haben es ernst gemeint. Der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Und das ist oft ein Fehler, den wir tun. Wir vertrauen auf uns selbst, auf unsere eigene Stärke. Und oft sind gerade unsere natürlichen Stärken unsere größten Schwächen. Weil da werden wir stolz und wir werden selbstsicher und unvorsichtig. Und das war die Stärke von Petrus. Petrus war so ein mutiger Mann, so ein Draufgänger. Er sagt, ja, ich werde dich nie allein lassen. Aber genau diese Selbstsicherheit, diese Stärke in seinem Fleisch, das war seine große Schwäche und da ist er gefallen. Deswegen sagt uns der Herr im 1. Korintherbrief im Kapitel 10, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Pass auf, wenn du meinst, ich bin stark. Oh, ich würde nie mit einer Frau fallen. Na, pass auf. Oder dafür, es wäre nie eine Versuchung für mich. Pass auf. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Es ist besser, demütig zu bleiben und vorsichtig zu bleiben und auf den Herrn zu vertrauen, nicht auf unsere eigene Stärke. Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut oder an den Garten, ein Grundstück, genannt Gethsemane. Und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Gethsemane heißt übersetzt so viel wie Ölkelter oder Ölpresse. Dort in diesem Garten, wahrscheinlich in der Höhle, stand eine Olivenpresse. Dort, wo Oliven gepresst wurden, zerquetscht wurden, um Öl zu gewinnen. Und es passt perfekt, was hier in diesem Garten passiert ist. Öl in der Bibel ist oft ein Bild für den Heiligen Geist. Und bevor der Heilige Geist gegeben werden konnte, musste Jesus sich brechen lassen. Für unsere Schuld. Dort in Gethsemane hat dieser dieser Kampf stattgefunden um das Kreuz. Das war der Ort der Entscheidung. Das war der Ort, wo Jesus physisch und auch psychisch aufs Äußerste gepresst und erdrückt wurde. Setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, den Johannes und den Jakobus, und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete. Er betrübt bis zum Tod. Das ist das stärkste griechische Wort für Depression. Er war deprimiert, er war betrübt bis zum Tod. All die Depressionen, die wir schon erlebt haben in unserem Leben, das war nichts im Vergleich zu dem, was Jesus hier durchgemacht hat. Das war so stark, dass ihn das fast umgebracht hat. Wir lernen aus den anderen Evangelien, dass Jesus Blut geschwitzt hat dort im Garten. Das ist ein sehr seltenes medizinisches Phänomen, das nur unter äußerstem emotionalen Stress auftritt, wo die Blutgefäße in der Stirn platzen. Das ist mit Jesus passiert, als er konfrontiert wurde mit diesem ganzen Horror des Kreuzes. Das war die Stunde der Entscheidung, und ich glaube, dass alle Macht der Hölle und Teufel und alle Dämonen gegen ihn losgebrochen sind. Und er wurde konfrontiert nicht nur mit diesen furchtbaren körperlichen Qualen des Kreuzes. Kreuz war eine der grausamsten Folterarten, die die Menschen wohl je erfunden haben. Aber vor allem auch dieses geistliche Ausmaß seines Erlösungswerkes, wo die ganze Schuld der Menschheit auf ihn gelegt wurde. Er, der nie gesündigt hat. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. Den, der die Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Alle Ungerechtigkeit, alle Gemeinheit, den Schmutz der ganzen Welt, deine Sünde, meine Schuld, ist auf ihm gelegen. Das, was seinem Wesen zutiefst zuwider ist, das, was er mit jeder Faser seines Wesens zutiefst verabscheut und hasst. Stell dir vor, du würdest gefoltert werden und dir würde gesagt, wir werden dich ertränken in einer Jauchengrube. Das wäre nichts dagegen, gegen das, was Jesus hier, warum Jesus hier gerungen hat. Wir können nicht mal anfangen zu erahnen, welchen Horror Jesus am Kreuz durchgemacht hat, als er die Konsequenz für unsere Schuld an unserer Stelle erlebt hat, sodass wir es nicht mehr erleben müssen. Unsere Schuld hat ihn geistlich getötet, das heißt vom Vater getrennt, mit dem er eins war von aller Ewigkeit her. Und er schrie am Kreuz: Vater, warum hast du mich verlassen? Als der Vater ihm den Rücken zuwenden musste, weil er meine und deine Schuld getragen hat, wegen meiner Sünde und deiner Sünde. Und Jesus dürstete, und ich glaube nicht, dass es nur nach Wasser war, sondern nach dieser Beziehung mit dem Vater. Und hier im Garten, ich bin mir sicher, dass Satan ihm eine Vorschau gibt von all dem Horror, der da auf ihn zukommt. Ich bin sicher, dass er wie damals in der Wüste, wo er ihn verführt hat, dass er ihm gesagt hat: Bete mich an. Und du musst das Ganze nicht durchmachen. Ich gebe dir die ganze Welt umsonst. Und hier ist Jesus allein und versucht und aufs Äußerste bedrückt und bedrängt und hat ihn fast umgebracht. Tiefste Depression, tiefster Stress. Jesus wusste, was da alles auf ihn zukam. Aber Jesus wusste auch, dass dieser Kampf gekämpft werden musste. Warum ist Jesus in diesen Garten gegangen? Warum hat Jesus um dieses Ja zum Kreuz gerungen? Wisst ihr warum? Weil ihn eine Kraft angetrieben hat, die stärker war als aller Horror der Hölle. Er war verliebt. Und das Objekt seiner Liebe, das warst und bist du und ich. Er liebt dich mit ewiger Liebe. Jesus war allein im Garten, im Vers 39. Er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete: Mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, die Menschen zurück in Beziehung mit dir zu bringen. Wenn es möglich wäre durch religiöse Riten oder gute Werke oder Meditation oder ehrliche menschliche Anstrengung oder dadurch, dass Menschen sagen, es tut mir leid, was ich getan habe. Wenn das irgendwas beitragen könnte zur ihrer Errettung, dann lass dieses Kreuz, lass diesen Kelch meines Leidens an mir vorübergehen. Allein das zeigt uns, dass es keinen anderen Weg gab. Jemand musste für deine Sünde bezahlen. Jemand musste deine Schuld wegnehmen vor Gott, dass du Beziehung haben kannst mit ihm. Und niemand anderer hat es getan, außer Jesus Christus. Deswegen ist er der Einzige, der sagen konnte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und darf ich sagen, nach all dem, was Jesus für uns durchgemacht hat, nach dem großen Preis, den er bezahlt hat, ist es eine Beleidigung, wenn jetzt wir Menschen kommen und dem noch irgendwas aus uns hinzufügen wollen. Nein, ist vollbracht. Und Vergebung, Erlösung ist ein freies Geschenk. Das Einzige, was du kannst es im Glauben annehmen. Es ist gratis für dich. Aber lass dich nicht täuschen, es ist keine billige Gnade. Es war sehr teuer. Es war nicht umsonst, es hat Jesus alles gekostet. Seht ihr im Vers 39, wie radikal sein Gebet ist. Mein Vater, wenn es möglich ist, so geh dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ist radikal. Ganz entgegengesetzt zu dem, wie viele Menschen heute beten. Ja, Jesus hat sein Anliegen dem Vater dargebracht. Aber dann hat er gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Und das ist wahrer Glaube. Das ist wahres Vertrauen. Nicht das, was diese Faith-Teacher, diese Glaubenslehrer lehren. Die glauben, sie können Gott herumkommandieren. Und wenn ich im Glauben was verlange, dann muss Gott mir das geben. Das ist nicht Glaube, das ist Materialismus und Habsucht zum größten Teil. Und es ist Stolz. Menschen, die sich selbst zu Gott machen und Gott zu ihren Diener, den sie dann herumkommandieren nach ihrem Gefallen. Hey, Jesus hier ist unser Vorbild, das ist wahrer Glaube. Ja, wir können unser Herz Gott ausschütten, unsere Anliegen ihm bringen, aber dann unterwerfen wir uns seinem Willen, im Vertrauen darauf, dass sein Wille das Beste ist und das Richtige ist in unserem Leben. Und wisst ihr was? Er ist Gott. Er ist Gott. Und es ist wert, dass wir ihm nachfolgen und dass wir ihn allein anbeten. Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Er spricht zu Petrus, dem Großmaul, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist war es willig, aber das Fleisch ist schwach. Sie wollten für ihn sterben und konnten nicht mal eine Stunde wach bleiben und beten mit ihm. Das ist auch ein wichtiges Prinzip, was wir hier im Vers 41 sehen. Wacht und betet. Seid bereit, betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist sei es willig, aber das Fleisch ist schwach. Leute, wir müssen beten, wir müssen geistlich stark sein und auf der richtigen Wellenlänge mit Gott, bevor Versuchungen kommen. Wir müssen uns auf Versuchungen vorbereiten, solange unser Geist noch willig ist. Wir müssen den Kampf kämpfen im Geist, so wie Jesus das getan hat, bevor er konfrontiert wurde mit seiner Gefangenschaft und dem Verurteilung und Folter und Leiden und dem Kreuz. Wir müssen diesen Kampf im Geist kämpfen, wenn der Geist willig ist. Und dann, wenn wir in diese Situation kommen, dann ist die Versuchung keine Versuchung mehr. Weil es schon klar ist in unserem Herzen. Unser Problem ist, wir erliegen Versuchungen so oft, weil wir sie einfach irgendwie so an uns rankommen lassen und sagen, naja, ich gehe damit um, wenn sie da ist. Das Problem ist, wenn die Versuchung da ist, da ist unser Fleisch auch da und unser Fleisch ist schwach. Aber Sieg über Versuchung kommt, wenn ich vorbereitet hineingehe, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ich gebetet habe, wenn ich zugerüstet bin. Jesus hat im Garten gerungen mit dieser Versuchung. Mein Wille oder Wille des Vaters. Und er hat es im Geist durchgekämpft, hat es durchgerungen, hat gesagt, dein Wille geschehe. Und dann, als die Schar gekommen ist, um ihn festzunehmen, da war es keine Versuchung mehr für Jesus. Er hat gesagt, hier bin ich. Sie sind entgegengegangen. Das ist im Gegenteil Kontrast dazu der Petrus. Petrus hat nicht gebetet, er hat gepennt, hat sich nicht vorbereitet. Und dann, wo diese Versuchung kam, hat er im Fleisch reagiert und hat sein Schwert gezogen und hat reingehauen und wollte für seine Sache kämpfen, statt den Willen Gottes zu gehorchen und sich dem hinzugeben. Deswegen ist es so wichtig, dass wir täglich unsere stillen Zeiten haben. Zeit im Wort Gottes verbringen, im Gebet jeden Tag. Ihr Familien, die Ehepaare, dass ihr gemeinsam zum Herrn kommt und betet. Für eure Familie, für eure Kinder. So wichtig. Weil dann, wenn du oder deine Familie oder deine Ehe angegriffen wirst, dann seid ihr bereit. Ich weiß, ich sage es immer wieder, aber ihr Ehemänner, ihr Väter, leitet eure Familien ins Gebet. Betet, wacht, solange der Geist willig ist. Lebt nicht naiv dahin. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Wir wollen stark sein, wir wollen vorbereitet sein. Wir wollen dem Feind keinen Raum geben. Und so, wenn du weißt, dass du ein schwieriges Gespräch hast mit deinem Chef, der gemein ist, oder dass du mit deinem Ehepartner über ein Problem, über ein sensibles Thema reden musst, dann bet vorher. Dass Gott dir seine Liebe gibt und geh vorbereitet in dieses Gespräch. Betet für eure Kinder, ihr Eltern, dass der Herr sie beschützt. Oder wenn du weißt, du musst einer Kollegin auf der Arbeit gegenüber sitzen, die offensichtlich so arm ist, dass sie ihren wohlgeformten Körper nur dürftig bedecken kann, bet morgens. Sag, Herr, beschütze mich, beschütze meine Gedanken. Oder wenn du weißt, du gehst einkaufen durch die Süßwarenabteilung, was immer eine Versuchung für dich ist. Lass nicht auf dich zukommen, sondern bereite dich vor im Gebet, sei wachsam. Sprich, wenn es irgendwie möglich ist, vorher mit dem Herrn darüber und bereite dich geistlich vor. Sie stärken vom Heiligen Geist und geh vorbereitet in die Situation. So ein Schlüssel. Da ist der halbe Kampf schon gewonnen. Vers 42. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Jesus fragt hier nicht länger. Jetzt, wo er die Antwort hat, wo er Gewissheit hat, dass es keinen anderen Weg gibt, betet Jesus um das Kreuz. Vater, es geschehe dein Wille. Mann, wenn du je zweifelst, ob Jesus dich lieb hat, wenn du je daran zweifelst, ob du Jesus wertvoll bist, dann lies diese Verse nochmal, meditier mal darüber. Jesus konnte es gar nicht erwarten, dich zu erlösen. Er betet um das Kreuz. Hebräerbrief Kapitel 12, da heißt es, dass er um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Diese Freude der Gemeinschaft mit dir in seinem Reich. Wow, das übersteigt mein Verstehen. Jesus hier hingeht und niederfällt nochmal und betet um das Kreuz. Vater, wenn es nicht anders passieren kann, dass ich den Markus und die Trude und die Gabi und die Christine erlösen kann, dann geschehe dein Wille. ans Kreuz. Vers 43. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Dürfen nicht zu hart sein mit diesen Jüngern. Ich kenne das. Augen waren beschwert. Jedes Mal, wenn ich beten will, werden meine Augen schwer. Vielleicht kennt ihr das auch. Wisst ihr, warum das so ist? Weil Satan weiß, welche Kraft hinter dem Gebet steckt. Und weil das eine Sache ist, mit der uns mit aller Kraft davon abhalten will. Und so, wenn wir auf die Knie gehen, wenn wir beten wollen, plötzlich werden wir müde und das Telefon läutet und Gedanken zischen durch den Kopf. Ich kann am besten beten, wenn ich spazieren gehe. Es ist schwieriger einzuschlafen. Vers 44. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Und ich glaube, da ist eine Pause zwischen dem hier und dem zweiten Teil vom Vers 45. Wir wissen nicht, wie lange die Pause war, die Jünger haben gepennt, konnten es uns nicht sagen. Aber ich mag das, wie gnädig und wie liebevoll Jesus ist. Er war nicht verärgert. Er war nicht zynisch mit den Jüngern. Oh, da wollt ihr für mich sterben und Penner. Hatte Verständnis für ihre Schwäche. Erinnert mich wieder an Hebräerbrief Kapitel 4, dieser Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Sagt zu ihnen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, schlaft, ruht euch aus. Und sie schliefen und er wachte über ihnen. Gute Hirte. Also ich glaube, hier war eine Pause. Und dann sagt er, siehe, die Stunde ist nahe gekommen. Vielleicht hat er die Fackeln in der Ferne gesehen. Und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Steht auf. Lass uns gehen. Siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Jesus hatte alles unter Kontrolle. Er lauft nicht davon. Geht dieser Schar in Ruhe und Gelassenheit entgegen. Dinge waren schon klar. Das hat er schon im Garten durchgekämpft. Vater hat ihn gestärkt. Jetzt geht er voran, um Gottes Plan zu erfüllen. Vers 47, und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Ältesten des Volkes. Zu den anderen Evangelien lernen wir, dass eine ganze Kohorte hier zusammengekommen war. Eine Kohorte bestand aus 600 Soldaten und dann noch zusätzlich die von den hohen Priestern und ein paar hundert Leute, die Schar, die hier kommt, um Jesus gefangen zu nehmen. Jesus und die paar Penner, die da im Garten sitzen. Vers 48, der ihn aber überlieferte, hat ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, wenn ich küssen werde, der ist es, den er greift. Es war Nacht, war vielleicht schlecht zu erkennen, aber es sagt mir auch, dass Jesus nicht ausgesehen hat wie der Mr. Universe. Model vom Calvin Klein Plakat. Jesus nicht zwei Köpfe größer war als alle anderen. Jesus sah so normal aus, dass sie sogar ein Zeichen brauchten, um zu erkennen, wer er ist. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Jesus nennt Judas noch immer seinen Freund. In der Stunde des Verrats. Er wirbt noch immer um sein Herz. Darum, dass er Buße tut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Für mich sind die Verse so ermutigend. Was meint ihr, wenn Jesus Judas in der Stunde seines Verrates einen Freund nannte. Denkt ihr, nennt er auch euch Freund? Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind zu weit gegangen und wir haben es uns verscherzt mit Gott. Hey, kann irgendjemand weiter gehen, als Judas gegangen ist? Freund, wozu bist du gekommen? Dann traten sie herzu und legten die Hände an Jesus und ergriffen ihn. Und siehe, einer von denen, die mit Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert und schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, das war wieder mal der gute alte Petrus. Zieht sein Schwert und er war verschlafen, hat den Kopf verfehlt und schlägt ihm stattdessen nur das Ohr ab. Und Jesus muss den Diener des hohen Priesters, den Malchus, heilen. Sonst wären wahrscheinlich 4 Kreuze dort am Hügel gestanden, statt 3. Das letzte Wunder von Jesus muss den Fehler von Petrus ausbessern. Muss der Herr so oft. Ha? Ich bin so froh darüber. Ich habe schon so viele Fehler gemacht und ich bin so dankbar für Gottes Gnade und für Gottes Geduld. Es ist ja sogar ein Gott, der unsere Fehler ausbessert. Ich hoffe, er muss es immer weniger tun. Ich bin trotzdem dankbar für seine Gnade. Vers 42. Da spricht Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert wieder an seinen Ort. Denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Oder meinst du, dass ich nicht jetzt meinen Vater bitten könnte und er mir mehr als 12 Legionen Engel stellen werde? Wie sollen denn die Schriften erfüllt werden, dass es so geschehen muss? Eine Legion bestand aus 10 Kohorten. Das heißt, eine Legion ist 6000 römische Soldaten. Jesus spricht hier von 12 Legionen Engel. Das wären 72.000 Engel. Und es ist beträchtlich. Wenn wir uns vor Auge halten, dass im 2. Könige 19, dass ein Engel 185.000 babylonische Soldaten aufgemischt hat. Ihr sagt, ich könnte jetzt 72.000 Engel zur Hilfe rufen, wenn ich wollte. Oh Petrus, ich brauche deine Hilfe nicht. Du kämpfst noch immer gegen das an, was ich dir gesagt habe. Gegen Gottes Plan, der hier in der Schrift offenbart ist. Wie soll denn die Schrift, sollen denn die Propheten erfüllt werden? Da verließen ihn die Jünger alle und flohen, so wie Jesus es vorausgesagt hat. Er hat die Kontrolle. Herr, wir sagen dir Danke, dass du aus freiem Willen hier vorangegangen bist. Nicht diesem Heilsplan des Vaters unterworfen hast, aus Liebe zu uns, so nicht gezögert hast, dass du willig gegangen bist, willig sogar drum gebetet hast, um das Kreuz, um uns zu erlösen, Herr. Es demütigt uns, Herr Jesus. Gib uns aber auch Ruhe und Sicherheit. Ja, wir können wirklich sicher sein, dass du uns liebst. Größere Liebe hat niemand, hast du gesagt, als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Und ich danke dir, dass wir da drin ruhen können. Danke, dass du einen Plan hast für unser Leben. Danke, dass du uns erlöst hast. Danke, Jesus, dass du für uns bist. Ich bitte dich, Herr, dass wir solche sind, die auf dich reagieren. Solche, die ja, uns selbst, sich selbst als lebendiges Opfer zurückgeben. Und Vater, ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich angenommen hat, der Jesus noch nicht persönlich angenommen hat, das Opfer, was er getan hat, reagiert auf deine Liebe, Herr. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Dass heute der Tag ist, wo er oder sie das Knie beugt und dich einladet, als Erlöser und Herr ins Leben zu kommen. Vergebung anzunehmen in dir. Ich danke dir, Herr, dass es nicht länger unser Tun ist, werden wir alle verloren. Ich danke dir, dass du alles getan hast. Deswegen lieben wir dich und beten wir dich an. In Jesu Namen. Amen.